fait. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Herzlich willkommen und grüß Gott zur Sendung Lebenshilfe. Ich begrüße alle Zuhörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon spricht Irene Heher. Wir beginnen heute mit einer neuen Themenreihe, in der sich unser Referent Dr. Reinhard Pichler mit Persönlichkeitsauffälligkeiten auseinandersetzen wird. Die erste Ausprägung, die er näher betrachten möchte, ist die narzisstische Persönlichkeit. Alle denken an sich, nur ich denke an mich. So lautet der Titel der heutigen Sendung, oder wie es der österreichische Musiker Falco einmal in einem Lied ausgedrückt hat: Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Die narzisstische Persönlichkeit, eine ich-bezogene, selbstverliebte Persönlichkeit. Ich bin nun schon gespannt, mehr über die Ausprägung zu erfahren und übergebe das Wort an Dr. Reinhard Pichler. Einen schönen Montagvormittag.
Ja, auch von meiner Seite schönen Montagvormittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Freue mich, dass wir wieder eine Stunde gemeinsam verbringen zu einem Thema, das häufiger ist, als wir glauben und das sehr, sehr viele kennen werden. Es gibt ja da auch eine Menge Bücher dazu und auch ich habe auch schon in verschiedensten Sendungen darüber gesprochen, aber jetzt haben wir uns im Programmteam mal zusammengesetzt und gesagt, es ist gut, mal strukturiert die ganzen Persönlichkeitsauffälligkeiten mal durchzusprechen, Schritt für Schritt in der Lebenshilfe, weil es auch darum geht, ein bisschen eine Orientierung zu haben, weil es macht einen Unterschied, ob ich mit einem depressiven Menschen verheiratet bin oder mit einem narzisstischen Persönlichkeitsanteil. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich mit einem sehr begeisterungsfähigen, sanguinischen, charismatischen, also fast schon, sage ich jetzt mal bewusst, übertriebenen Menschen zusammenlebe oder mit einem, der mal grundsätzlich kritisch ist und sich eher sehr bedeckt hält und alles mal dreimal hinterfragt und viel lieber zu Hause ist, als hinausgeht und so weiter. Also da gibt es ja viele, viele Unterschiede. Das wissen wir alles, das ist unser Alltag, mit dem wir leben. Und ein Persönlichkeitstyp, mit dem wir auch leben, den wir auch alle kennen, ist eben dieser cholerische Typ. Und ich sage bewusst cholerischer Typ und nicht jetzt gleich mal egoistischer Typ, weil der cholerische regt sich einfach über alles gleich einmal auf. Und zwar ordentlich. Ja? So dass er mal alles so erschrickt und erschauert und erzittert, damit schon mal zur Sicherheit kein Widerspruch kommt. Und das ist schon mal das erste Merkmal, wenn jemand so poltert und wenn jemand so ganz stark die Dinge sagt und das alles ist eine Frechheit und so kann es nicht weitergehen und was fällt euch ein und so weiter, ja, dann ist es eben ein Choleriker, wie wir es eben in der Umgangssprache benennen, aber dahinter liegt eben was Narzisstisches. Und das, was ist das Narzisstische dran? Das ist der Punkt, dass er sehr schnell gekränkt ist, dieser Mensch. Er bezieht nämlich das alles auf sich, wie schon in der Anmoderation eben von der Irene eben gekommen ist. Er bezieht sehr vieles ganz auf sich. Die meisten Menschen beziehen vieles auf sich, ist in Ordnung. Ja? Aber er bezieht so auf sich, dass er oder sie, gibt ja auch Narzisstinnen, das Gefühl haben, aha, das ist nur wegen mir machen die das. Die machen das absichtlich gegen mich. Die machen das, um mich zu ärgern. Und das ist verrückterweise nicht absichtlich, sondern es ist verrückterweise bei diesen Menschen unabsichtlich, die wollten das gar nicht. Die sind erschüttert, wenn man sie dann damit konfrontiert, weil sie denken sich, ne, das war ja wirklich gegen mich. Und wenn man ihnen dann erklärt, nein, es war überhaupt nicht gegen dich und das ist aufgrund von den und den Umständen und es tut mir leid, dass du das so empfunden hast, aber das hat nichts mit dir zu tun, dann sind sie ganz verwundert, wieso das überhaupt sein kann, dass das nichts mit mir zu tun hat. Und so gesehen ist der cholerische, narzisstische Mensch unter dem Aspekt egoistisch, dass er mal alles auf sich bezieht und dass er sehr schnell ängstlich wird und unsicher wird, wenn er merkt, da ist irgendwas gegen mich im Busch oder da hat irgendjemand was schon wieder vor, wo ich nicht gut rauskomme oder wo ich nicht gut dastehe oder wo ich Schwierigkeiten kriege und ich tue mir eh schon so schwer mein Leben und ich bin eh schon so verzweifelt. Also das gibt's ja nicht, dass das schon wieder alles gegen mich ist. Immer sind alle gegen mich und alle denken eben an sich und nur ich muss jetzt an mich denken, weil eben gar keiner an mich denkt, ich Armer. Ja? Also ich versuche diesen cholerischen, narzisstischen Menschen mal rauszuholen aus diesem Ego-Schwein-Denken, ja, aus diesen brutalen Egoisten. Das gibt schon auch natürlich, ja. Das sind aber dann eher diese aggressiv persönlich gestörten, die dann eher schon in Richtung Borderline-Status gehen. Und wenn wir dann das Lied hören werden über den von Falco über den Egoisten, der hat narzisstische Anteile, aber der hat schon mehr, der hat schon Borderline-Anteile. Und die Borderline-Anteile sind noch schlimmer, gibt's auch eine Sendung mal darüber. Und dann werden wir das Lied vielleicht nochmal spielen. Aber jedenfalls, es hat schon was, ja. Also der Narzisst hat egoistische Anteile, hat aber auch sehr selbstunsichere Anteile. So wie jeder selbstunsichere Anteile hat. Nur der Narzisst und der Choleriker eben, was ja ziemlich ähnlich ist, kann sehr gut verbergen, diese Selbstunsicherheit. Der setzt alles daran, dass man nicht merkt, dass er eigentlich jetzt da getroffen ist, dass er unsicher ist, indem er eben poltert, indem er eben schreit, indem er eben anschafft, indem er eben sich in Szene setzt und zwar möglichst gut in Szene setzt. Das kann er. Das hat er auch gut gelernt und das ist auch wirklich seine Begabung. Muss man eben auch lassen. Deshalb sind ja auch die narzisstischen Menschen sehr erfolgreich, weil sie es schaffen, die Dinge gut darzustellen, weil sie es schaffen, sich selber gut zu präsentieren und gut darzustellen. Deshalb sind ja auch viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder die auf einer Bühne stehen, narzisstisch oft geprägt, ja, weil die auch gut ankommen und die können das. Die haben das wie im Blut, dass sie sich gut verkaufen. Andere müssen das mühsam lernen und sind vom Typ her gar nicht so, dass sie das auch so gut, so intuitiv können, aber eben dieser narzisstische Mensch, der hat da richtige Kraft darin, ja, und hat da Freude darin, dass er vorne steht, auf der Bühne steht und glänzt. Das ist auch eben so ein Merkmal, dieses nach außen glänzen, das nach außen super dastehen, mit dem Hintergrund gelobt zu werden. Das ist die Sehnsucht des Narzissten. Er möchte gelobt werden, er möchte geliebt werden, so wie jeder Mensch gelobt und geliebt werden will. Aber zum Beispiel ein depressiv strukturierter Mensch, der will gar nicht jetzt gelobt werden, sondern nur, wenn er wirklich was Gutes gemacht hat. Beim Narzissten ist genau umgekehrt. Wenn der eigentlich nichts besonders Gutes gemacht hat, sogar vielleicht was Schlechtes, will er trotzdem gelobt werden, weil es ihm sonst so peinlich ist. Ja? Er will irgendwie immer geliebt und gelobt werden und ist dafür sogar bereit zu lügen und ist dafür sogar bereit, angelogen zu werden. Beides. Weil er lieber sich in die Tasche lügt, als wie, dass man ihm die Wahrheit sagt. Weil die Wahrheit ist für ihn so bedrohlich und so schmerzhaft, dass er dann Angst kriegt und dass er dann wieder an sein unsicheres Selbst erinnert wird. Wie kann man sich eben einen Narzissten vorstellen? Ich sage immer, das ist ein ein unsicheres Männchen, Mann oder Frau, aber auf jeden Fall klein und unsicher, das in einer Röhre versteckt ist. Und diese Röhre ist ein Schutzraum und die ist oben offen, die Röhre, das sitzt da drinnen und gibt nach außen hin Anweisungen. Ist aber in diesem Schutzraum sehr gut geborgen und sehr gut versteckt. Und um diese Röhre herum hat eine riesige Bühne aufgebaut, mit der auf verschiedenste Arten und Weisen sich super präsentiert, mit allen möglichen Effekten und also einfach eine tolle Show abzieht, ja. Und keiner wird drauf kommen, dass in Wirklichkeit der das alles bedient und der das alles im Laufen hält und der das alles großartig macht, in Wirklichkeit ein unsicheres Männchen in dieser Röhre ist. Und solange ihn alle bewundern und solange alle beeindruckt sind von dieser Darstellung auf der Bühne und von den großartigen Effekten, die auch echte Effekte sein können, die auch hart erarbeitet wirklich gute Qualität haben können oder die halt nur gespielt sind und gar nicht jetzt echt, sondern halt nur vorgetäuscht sind, das ist egal. Für den Narzissten ist das interessanterweise egal. Auch für einen sehr gläubigen Menschen. Also der gläubige Mensch, der eben narzisstisch ist, lügt viel mehr, lügt sich selber viel mehr in die Tasche, entwickelt selber viel mehr Rechtfertigungsfantasien, um sich das auch schön zu reden, um auch was aufrechtzuerhalten, was er um jeden Preis verhindern will, dass es ja nicht zusammenfällt. Das kann die Ehe sein, das kann ein Job sein, das kann ein Unternehmen sein, das er aufgebaut hat. Ja? Also ich kenne einen Top-Unternehmer, der 700 Mitarbeiter hat, ein Riesenunternehmen hat, großartig. Ja? Und der ist, also der hat es nur einfach so groß aufbauen können mit dieser Art, ist aber selber wirklich schwach, er lebt sich auch schwach, ist schwerer Alkoholiker, hat zu Hause einfach ein Chaos, ja, und bringt die Ehe nicht auf die Reihe, ist er nicht tot, ja. Also wenn die Frau das nicht immer kompensieren würde und alles aushalten würde, würde es gar nicht gehen, ja. Also es ist wirklich eine ganz große Not. Und trotzdem geht das immer noch weiter. Es bleibt alles am Leben. Es ist alles noch nach außen hin wunderbar und jeder glaubt auch die Fassade, jeder glaubt auch, dass das gut ist und dadurch floriert das alles weiter. Jeder weiß, es geht eigentlich so gar nicht. Wenn man genauer hinschaut, merkt man, da kracht's und ächzt's an allen Ecken und Kanten. Aber es wird die Show aufrechterhalten. Und jetzt ist das Entscheidende, dass niemand, auch nicht die Ehefrau und auch nicht Gott, niemand, ja, kein Vertrauter, kein Allmächtiger, sage ich jetzt bewusst, in diese Röhre hineinschauen darf und sagen darf, hallo, was machst denn du da, kleines Männchen, komm raus, es ist kein Problem, du darfst so klein und so unsicher sein, du bist trotzdem geliebt mit deiner Kleinheit und Unsicherheit. Das ist das Schlimmste für den Narzissten, was ihm passieren kann. Das ist das absolute No-Go, das ist ein Super-GAU und das darf um keinen Preis passieren. Da brauchst du wirklich viel, viel Heilungsseminare. Ich sage danach im zweiten Teil, was man braucht, um da überhaupt hineinschauen zu lassen, dass man überhaupt dem Narzissten auch eine liebevolle Kritik geben kann, dass er sie annehmen lernt, ja? Dass er akzeptieren lernt, dass nicht jeder perfekt sein muss. Ja? Der Perfektionismus spielt eine Rolle, aber eine untergeordnete im Vergleich zum zwanghaften Menschen, weil perfekt braucht er nur sein, damit es gut wirkt. Wenn er auch gut wirkt ohne Perfektionismus, ist der Perfektionismus egal. Und das Schlimmste eben ist, dass jemand da drauf kommt, wie er wirklich ist. Er will sein wahres Selbst nicht zeigen. Und deshalb ist er nach außen hin extrem egoistisch, extrem laut, extrem abweisend, damit ja niemand sein eigentliches Wesen entdeckt. Und da passt jetzt eben, glaube ich, ganz gut unter diesem Aspekt das Lied von diesem verstorbenen Falco, der natürlich auch sehr narzisstisch war, ja, extremst gelebt hat, ja, und eigentlich da sich selber gesungen hat, ja, und das ist ja oft auch bei so Popstars, ja, die haben einen ganz starken narzisstischen Anteil. Die spüren schon auch, dass sie narzisstisch sind und dass das nicht sehr fein ist, wie sie sind. Aber sie finden keinen Ausweg, ja. Und oft finden sie einen Ausweg dann nur in der Dämpfung, im Alkohol, in den Drogen oder um sich weiterhin abzulenken, weil sie nicht hinschauen können, was eigentlich Gott von ihnen will, was Gott aus ihnen machen möchte und dass er sie auch liebt, wenn sie klein und schwach sind. Also ich darf bitten, Irene, jetzt um das Lied und nachher schauen wir dann, wie kommen wir da raus oder wie kann man auch jemand helfen, der eben narzisstisch einfach auch schwer zu tragen hat. Ja.
Du musst mir schon verzeihen, aber ich liebe mich. Das, obwohl ich überaus und durchaus kritisch bin, hab ich den ganzen lieben langen Tag nur mich im Sehen. Ich hab über meinem Bett einen Spiegel angebracht, und mit meinem alten Spiegel will mir meinen Schlaf bewacht. Ich will niemanden wollen, nein, ich will, dass man mich will. Bis ich kriege, was ich brauche, halt ich niemals still. Bei mir an, damit ein bisschen Glück ist eines, da bist du mal dran. Ich gebe meinem Ego täglich die spezielle Kur, ne, meistens gebe ich mir gleich alles und am liebsten pur. Sure. An jedem Tag, an dem es mein Weltbild länger gibt, erkenne ich mich selbst und ich bin neu verliebt. Die Sterne schreiben meinen Namen in das Firmament, damit der helle neuen Augen brennt.
In der Sendung Lebenshilfe geht es heute um Persönlichkeitsauffälligkeiten. Dr. Reinhard Bichler betrachtet die narzisstische Persönlichkeit.
Ja, also ich denke, Sie haben schon entdeckt, dass da einiges wiederzuerkennen ist, wie er eben ist, der Narzisst. Und trotzdem darf man es jetzt dann nicht so plakativ immer sehen, auch wenn da schon einiges passt. Und weil der Narzisst ist jetzt nicht immer so in dieser Reinkultur narzisstisch. Gibt's auch, aber die sind dann meistens schon sehr, sehr auffällig. Und was ist der Alltagsnarzisst? Der Alltagsnarzisst ist eher der eben eigentlich die ganze Familie oder den im Job eben kontrolliert und unzufrieden ist, wenn was nicht so ist, wie er sich erwartet und eigentlich sehr oft schlechte Laune verbreitet, weil er nicht genau das kriegt, was er will. Woher kommt das Narzisstische? Das kommt von der Verwöhnung aus der Kindheit, meistens von der Mama, wenn die Mama ganz viel über ihre eigenen Grenzen geht und früher dem Sohn, mittlerweile auch der Tochter, es gibt jetzt immer mehr weibliche Narzisstinnen, Dinge auch gibt oder durchgehen lässt oder auch ermöglicht, wo sie eigentlich das Gefühl hat, das tut ihm oder ihr, also der Tochter oder dem Sohn, nicht gut und sie das dann noch narzisstisch anfüttert, wie man sagt, eben dann noch eigentlich gegen ihr Grundgespür, ihr gesundes Grundgespür noch ihn verstärkt, indem dass er eben sich verwöhnen lässt, zum Egoisten wird, Dinge nicht aushalten muss, weil er ja so arm ist, obwohl er gar nicht arm ist, und sich dadurch alles einfach halt auch erpressen kann oder auch holen kann, was gar nicht in Ordnung ist, was wo jeder andere sagen muss von außen, also bitte, das muss jetzt wirklich nicht sein, das geht immer mehr in Richtung Verwöhnung. Und das Spannende ist ja, dass Verwöhnung und Verwahrlosung dasselbe ist. Es gibt auch verwahrloste Kinder in Österreich eben durchaus auch Wohlstandsverwahrlosung, und zwar keine Liebe bekommen und keine Ansprache, wo sie sich dann selbst behaupten haben müssen und selber alles durchsetzen haben müssen, damit sie überhaupt überleben. Das ist dann, kann dann auch der Narzissmus entstehen. Aber häufiger entsteht der Narzissmus durch die Verwöhnung. Und wenn dann noch in der Pubertät es so weit kommt, dass der oder die junge Heranwachsende wieder alles kriegt, wieder überhaupt keine Grenzen erfährt und oder sich auch an keine Grenzen hält, warum auch immer, weil es eben ermöglicht wird, dass es keine Grenzen gibt, oder weil er schon das so drinnen steckt, du brauchst sowieso keine Grenzen akzeptieren, du kannst über die Grenze drüber gehen, dann wird es immer intensiver, dass dieser Mensch dann mit 18, 19, 20 glaubt, ihm gehört die Welt, und wenn die Welt ihm nicht gehört, dann holt er sich die Welt. Dann holt er sich die Partnerinnen oder Partner, dann holt er sich die Jobs, und er entwickelt so eine starke Energie, also grundsätzlich mal positive Energie, dass er sich so gut verkaufen lernt, dass er sehr gut wirkt. Mann und Frau. Die Leute machen Karriere, die Leute machen einen großartigen Weg, oft einsam, oft so, dass sie sich immer unverstanden fühlen, oft mit sehr vielen Kämpfen, setzen sich aber dann durch, weil sie ja irgendwie gelernt haben, keine Grenzen zu akzeptieren, und schaffen es dann auch wirklich immer weiter nach oben. Sie verlieren aber sehr viele Leute am Weg. Also sie verlieren ganz viele Beziehungen, sie verlieren die Kinder, weil, also die eigenen Kinder, die sie dann haben, weil sie einfach sich keine Zeit nehmen, wenn der und auch keine Liebe dann aufbringen können, weil im Zweifelsfall siegt die Eigenliebe, und wenn der andere, also sprich das Kind oder der Partner, nicht mit will, oder auch die Eltern nicht mitwollen, wenn die das nicht mehr verstehen, dann lassen sie sie zurück, um ihren eigenen Weg weiterzugehen. Und Sie wissen von meinen Sendungen, ich bin immer sehr stark für eine gute Selbstliebe, für eine gute Selbstakzeptanz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da sage ich immer, das ist eben nicht egoistisch, weil ich brauche auch einen guten Selbstwert. Ich muss auch wissen, wer ich bin. Und gerade beim Narzissten, der weiß eben nimmer, wer er ist. Oder er glaubt zu wissen, wer er ist, schießt aber weit drüber. Und wenn jemand kritisiert, nimmt es nicht an. Und er sagt dann, zum Teil auch zu Recht, stimmt ja nicht. Ich habe noch diese und diese Begabungen, und die will ich ausnützen. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Und magst schon Recht haben, dass das vielleicht zu viel ist, aber der Erfolg gibt mir Recht. Also, das heißt, wie komme ich jetzt, wenn ich ein Außenstehender bin, wenn ich ein Familienangehöriger bin, vielleicht der Ehepartner bin, wie komme ich an diesen Menschen ran, dass er sich bekehrt, dass er aufmacht, dass er erkennt, wie er eigentlich ist, muss man auch wirklich sagen, zwar wie erfolgreich, aber eigentlich wie unmöglich er ist. Ja? Und da gibt es vieles, was wirklich unmöglich ist, wo er gar nicht liebenswert ist und wo der andere gar keine Chance hat. Er kann den nur so nehmen, wie er ist, oder es gibt keine Diskussion, es gibt da nur noch eine Trennung oder Schweigen, Totschweigen. Und das Arge ist ja auch, nach so einem Streit putzt sich der Narzisst wieder ab und tut so, als wäre nichts, und der andere ist zerstört. Also wie kann ich da wirklich schauen, dass er zu sich kommt und dass er sein Verhalten ändert? Gibt es Möglichkeiten, braucht aber länger. Also man kann nicht erwarten, dass man mit einigen wenigen kurzen Impulsen sofort das narzisstische, tief eingeprägte Verhalten abstellen kann. Ja? Sondern das ist ein langer Prozess der Bewusstseinsmachung, wo der Narzisst merkt, dass durch seine Art, die zwar erfolgreich ist und die sich auch durch durchsetzungsstark ist und die auch für ihn ganz angenehm ist, ja, weil er kriegt immer das, was er will, dass er merkt, dass ich eigentlich allein bleibe, dass ich eigentlich zwar alles kriege, aber in Wirklichkeit nie in Beziehung bin. Das ist auch die Parallele zum Borderliner. Der Borderliner leidet auch daran, noch mehr als der Narzisst, dass er nicht in der Lage ist, Beziehungen zu leben. Der Borderliner zerstört sich danach nochmal, während der Narzisst zerstört sich's nicht, sondern der ist hilflos, der weiß nicht, wie er Beziehungen leben kann, weil er eben nur so immer auf sich fokussiert ist, dass er gar nicht merkt, ja, was braucht denn der andere? Aha, der andere hat auch Bedürfnisse, ist mir noch nie aufgefallen, ja? Oder, aha, der hat eine andere Meinung, ja, aber eigentlich ist die Meinung nur dazu da, um sich zu messen, um zu kämpfen und um dann zu gewinnen durch heiße Diskussionen, ja? Da geht's nicht darum, dass eine andere Meinung auch da stehen bleiben darf, sondern da geht's nur um den Gewinn. Und das ist so traurig, dass der Narzisst gar nicht merkt, wie sehr er auch verletzt, wie sehr er auch kaputt macht andere. Und wenn er es merkt, dann braucht er ganz starke Unterstützung, weil dann knickt er ein. Viele Narzissten, die plötzlich erkennen, was sie angerichtet haben, also wenn dann die Scheidung perfekt ist, leider durch ist und alles nur noch Scherbenhaufen ist, dann fällt der Narzisst oft in ein Burnout, in eine komplette Erschöpfung, weil er sich auch ständig überfordert. Und deshalb ist so wichtig, dass er dann runterkommt und sich am Boden, an diesem Boden in der Röhre findet und dann von sich aus sich entscheidet, aus der Röhre rauszuklettern. Das ist ein Heilungsschritt, den Gott in ihm bewirken kann, aber er muss es selber tun. Gott wird ihn dann nicht rausholen aus der Röhre und auch ein anderer Mensch kann ihn nicht rausholen. Dafür ist er viel zu sehr eingebunkert in diese Röhre. Er muss bereit sein, selber rauszuklettern. Und das ist mit sehr viel Unsicherheit verbunden, mit sehr viel Nachreifung, mit sehr viel Lernen, was er bisher noch nie gesehen hat. Aber es ist möglich. Und wenn er dann aus der Röhre rauskommt, ist er schon ein Geknickter, ein Verunsicherter, aber einer, der, wenn man ihn dann positiv unterstützt, und das, er braucht dann auch noch Lob, aber dann merkt man, er nimmt es dann ganz anders an, er fragt ganz anders nach, er ist ganz anders differenziert, nicht so oberflächlich, sondern viel, viel tiefer, dann ist es wirklich der Heilungsweg der narzisstischen Persönlichkeit hin zu einer reifen Persönlichkeit, ja, dass ich weiterhin diese Stärke und diese Energie und die Überzeugungskraft und die Freude am Leben und auch diese gute Selbstwahrnehmung, diesen gesunden Egoismus, dass ich den weiterhin haben darf, aber dass er ansprechbar ist, dass er relativierbar ist, dass er kritisierbar ist, dass er nicht so leicht kränkbar ist, keine narzisstische Kränkung mehr, sondern dass er eigentlich dankbar ist für das Feedback, für die Kritik, weil er weiter sich entwickeln will, weil er lernen will, weil er spürt, so bin ich nicht weitergekommen. Und ich habe in meiner Therapie einige Patienten, die so einen wunderbaren Heilungsweg gehen. Das ist nicht mit einem einmaligen Heilungsgebet abgeschlossen. Heilungsgebet ist wichtig zur Stärkung und zum Anstoß, aber dann braucht es eben diesen Heilungsweg. Und auf diesem Heilungsweg ist immer wieder notwendig, Rückschritte zu akzeptieren, Rückschläge zu akzeptieren, zu erkennen, dass ich in der Hand Gottes bin, dass Gott es ist, der einen wunderbaren Plan für mein Leben hat, der mich ganz tröstlich auffängt, dass ich nicht alles allein schaffen muss. Ich kann auch gar nicht alles allein schaffen. Ich darf trotzdem der sein, der ich bin. Ich darf trotzdem Ideen haben. Ich darf trotzdem Dinge umsetzen. Ich darf trotzdem erfolgreich sein. Alles gut, alles möglich, alles erlaubt. Aber ich muss es nicht alleine machen mehr. Vorher habe ich es alles allein machen müssen, deshalb war es auch so anstrengend, ja. Jetzt kann ich es an der Hand Gottes machen und kann auch mit Gott Rücksprache halten, ob das okay ist. Ich kann mit meinem Ordensoberen Rücksprache halten, ob es okay ist. Ich kann mit anderen Menschen mich absprechen. Ich kann mit meinem Ehepartner mich absprechen. Ich kann im Gespräch sein, ich kann Dinge relativieren, ich darf Dinge stehen lassen, ich darf neu beginnen. Ich habe nicht nur eine Chance, sondern ich habe sogar mehrere Chancen. Es ist nicht alles sofort verloren. Ich wäre schon dann etwas schwächer, weil ich nicht mehr wie ein Panzer durchfahre. Aber diese Schwäche bringt mich näher zu Jesus, bringt mich näher zu meinen eigenen Gefühlen. Ich werde erstmals gefühlvoll werden. Ich werde erstmals merken, dass ich Gefühle habe, dass auch die anderen Gefühle haben, dass auch die anderen Bedürfnisse haben. Werde ich erst dann am Heilungsweg merken. Und natürlich wird es Rückschläge geben. Ich werde dann wieder hart werden und werde mich versuchen, wieder abzugrenzen und zu schützen und wieder narzisstisch durchzustarten, weil ich da halt erfolgreicher bin. Aber ich werde merken, das erfüllt mich nimmer. Das ist es nicht. Ja? Das ist eigentlich das, wo ich im Endeffekt zwar ganz oben dann allein am Gipfel stehe, aber kein Gipfelerlebnis habe, weil ich immer allein bin. Und was hilft es mir, wenn ich allein am Gipfel stehe und mich als der Sieger fühle, aber ich habe niemanden, mit dem ich mich freuen kann, mit dem ich diese Freude teilen kann, dass wir gemeinsam auf dem Gipfel angekommen sind. Und das ist der Ausweg, dass sie beziehungsfähig werden, diese Narzissten, weg vom Egoismus hin zum Du. Und am Du werden sie dann neu zum Ich, wie der Martin Buber sagt. Ja? Es ist dann ein geheilter Egoismus, ein gesunder Selbstwert, der auch die anderen sieht, die anderen mitnimmt und auch dann stark ist für andere. Wie ein heiliger Christophorus, der dann wirklich auch Jesus tragen kann. Oder wie ein heiliger Ignatius, der sich am Anfang narzisstisch war und dann sich ganz für die anderen hingegeben hat. Ja? Es hat viele Heilige gegeben am Anfang, die Narzissten waren, weil sie wirklich stark und durchsetzungsbereit waren. Und durch diesen Weg der Heiligkeit, durch den Heilungsweg, sind sie dann zu demütigen Menschen geworden, die trotzdem noch unglaublich viel zusammengebracht haben, aber die gewusst haben, in welche Richtung sie eingenordet sein müssen, nämlich ganz auf Gott hin ausgerichtet. Und noch ein letzter Satz, dann freue ich mich schon auf Ihre Anrufe, für sehr religiöse Menschen, die auch narzisstisch sind, da geht es wirklich darum, um das Bekenntnis, das tiefe innere Erkennen, dass Jesus der Herr ist und dass Jesus in mir alles bewirkt und vollbringt und nicht ich. Weil wenn ich Gott missbrauche für meinen Erfolg, dann bin ich Kerzengrad nicht am Weg der Heiligkeit, sondern bin ich nur Kerzengrad auf meinem Weg der Wichtigmacherei. Und das ist der Riesenunterschied. Missbrauche ich Gott für meinen Erfolg oder lasse ich mich von Gott gebrauchen für seinen Reich und stelle mich in seinen Dienst mit all meinen Kräften. Darum geht's. Ja, ich bitte um Bekanntgabe der Telefonnummer, liebe Irene, und ich freue mich auf Ihre Anrufe.
Wir haben nun schon viel Interessantes gehört über die narzisstische Persönlichkeit. Nun laden wir Sie, liebe Zuhörer, ein, anzurufen. Die Telefonnummer lautet 01 710 60 16 außerhalb von Österreich, zum Beispiel aus Südtirol, mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. Thank you. erste Anruferin ist Anna aus Alpbach. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Bichler, ja. Also ich muss sagen, ganz herzlichen Dank für die Sendung. Das ist nämlich wieder, wo vieles mir noch oft, dass man so manches wieder neu erkennt. Und manches bestätigt mit großer Dankbarkeit, ich muss echt sagen. Und man lernt ja sein ganzes Leben nicht aus. Ich bin schon 81 Jahre, das sage ich immer mit Stolz. Ne? Und ja. 45 Jahre im Pfarrhof, da habe ich vieles erlebt. Und es ist ein Wachsen, und meine Lebenserfahrung ist, wie älter das ich werde. Nein, ich muss erstens sagen, erstens, ich habe eine Gnade, so gute Eltern, die beim Bauern aufgewachsen, mit gläubigen, guten Eltern. Und je älter das ich wäre, desto dankbarer und bewusster wird man dieses Geschenk, weil man von manchen bewahrt bleibt. Also das ist mir mehr. Und wenn ich da rede, immer ist mir bewusst, es ist immer noch Stückwerk, was ich sage. Und meistens fällt dann das nicht ein, was ich sagen möchte. Hinterher fällt dann meistens was Gescheites sein.
Nein, aber das ist ganz schön, dass Sie anrufen. Und
wissen Sie was? Das ist interessant. Ich bin ziemlich ein Temperamentvolle, gell?
Ja.
Und da stellt man manchmal etwas um, weil man erstens habe ich viel Arbeit gehabt, ich habe die Mesnerei gehabt und dann den Pfarrhof und daneben dann noch Haus gebaut. Und ich sage, die Mutter hat viel gebetet, dann habe ich das alles geschafft. Wenn ich heute zurückdenke, dann denke ich mir, wie ist das möglich gewesen? Und mit einer großer, großer Dankbarkeit denke ich an alles, auch an besonders an das Schwere, auch im Pfarrhof, die Auseinandersetzungen. Und meistens, hinterher ist meistens so gewesen, dass man denkt hab, na, irgendwie hat er da recht. Und dann, oder haben sie, ja, und dann kann man wachsen. Weil das ist etwas, was das größte Geschenk ist. Wissen Sie was? Wir waren jetzt mehrere Leute da, haben uns getroffen und so. Und dann haben wir halt diskutiert und gesprochen und die Kirche und diese Missbrauch etc. etc. Ich sage, wisst ihr was? Wir brauchen gar nicht von Fürdenker, es war nicht in Ordnung. Aber der größte Missbrauch ist in der heutigen Zeit, die Medien und alles, was wir. Wir sollten an uns denken und an die heutige Zeit denken, auf Thema nutzen. Verbessern, sagen wir so, nicht kritisieren, sondern selber verbessern. Und meine Einstellung ist einfach ganz intensiv stellvertretend beten, weil sie wissen wirklich viele nicht, was sie tun.
Ja,
vorher war keine Sendung, aber die Taufe, gell? Und und hat der Priester gesagt, ich habe keinen Namen, alles zusammentaufen. Und das hat gesagt, das darf man nicht. Gell? Und deshalb sind wir so lauer und oberflächlich, weil wir alles deren, aber nicht bewusst ist, was wir für Gnade haben. Ja. An die Sakramente und an der Kirche und einfach, und dass wir an denen wachsen und ich bin sehr, bin kritisch, weil ich doch ein bisschen Lebenserfahrung habe. Aber dann das Wort, na aber, jetzt hat das Wort aber, wenn ich das und das sage, na aber, es ist da und so. Und da hat mir nämlich jemand gesagt, dass ich war ja von 60 bis 80 war in Pfarrerseltern und Mesnerin und da hat einer den Referenten da getroffen und hat gesagt, dass ich mir einen gequatscht habe, gell? Und ich habe gezogen, weil sie Hostien gegessen haben, schon die und nicht konsekriert natürlich. Und, und aber wissen Sie, wie lange das her ist? Wie lange das heißt? Und
gleich vergisst
man das nicht, gell? 40, 50, das Alte, genau. Das Negative, immer, wissen Sie, wenn irgendetwas ist, und je älter sie war jetzt, immer mehr denke ich über mich selber nach, wie schwach oft der Glaube ist, dass ich nicht die richtigen Worte finde. Und wenn es dann in Evangelium heißt, wie jetzt am Sonntag, dass man Rechenschaft ablegen muss und dass man, dass ich verantwortlich bin für dir, was nichts wissen. Und da machen wir sehr viel Gedanken. Und wie notwendig das ist, selber hinterfragen und stellvertretend bitten, na, das ist mir so ein großes Anliegen.
Schön.
Weil alles liebe Leute sind, alles liebe Leute, aber sie sind nicht bewusst und wissen was. Und mir ist dann so vor einer Wand, da war jetzt im Radio, in der Nacht habe ich eine Sendung gehört, wenn der andere nicht offen ist für die Wahrheit oder sich in Frage stellen lassen, dann bist du wie vor einer Wand und irgendwo leidet.
Die Freiheit des Menschen, ja, genau.
Und genau. Ich, ja, genau, und die Freiheit des Menschen, genau das. Und mit denen haben manche so angehabt, mit der Freiheit. Ich sage, ja, der Mensch hat die Freiheit und jeder muss sich selber verantworten einmal. Ja. Aber wissen Sie, was das oft für ein Kampf ist?
Ja, freilich. Danke, lieben.
Danke.
Lieben, ja, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute Dank. Ihnen, gell?
Ich habe vieles getröstet.
Ja, wird gut, gell?
Wird gut.
Dankeschön.
Auf Wiederhören, Frau Anna. Die nächste Anruferin ist Maria aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, guten Morgen.
Guten Morgen,
Herr Doktor.
Bitte.
Ja, also was ich jetzt in Ihrem Vortrag gehört habe, das ist fast deckungsgleich mit den Eigenschaften des Mannes, mit dem ich 50 Jahre verheiratet bin. Also es trifft fast alles zu, was Sie sagen. Manches ist ja zusätzlich noch vorhanden und wir sind jetzt 55 Jahre verheiratet und gut, die Hälfte meines Lebens war eben aus diesen Eigenschaften heraus sehr, sehr belastend. Mein Mann konnte die Kinder nicht lieben, konnte nicht zärtlich zu ihnen sein, war immer eifersüchtig auf den Sohn, was sich dann so ausgewirkt hat, dass er sehr schlimm sich zu ihm verhalten hat, etc. Es hat auch... Ja, wenn ich irgendjemanden mal gelobt habe oder gegen ihn verteidigt habe, war das der größte Krach, weil ich nie verstanden habe, was ist eigentlich der Grund seines Verhaltens und der vielen, vielen Streitigkeiten. Und erst viel später habe ich durch etliche Vorträge, Bücher lesen, überhaupt erfahren, dass er ein Narzisst ist und der eben möglicherweise gar nichts kann für dieses Verhalten, sich entschuldigen, wenn er beleidigt oder sagen, du bist angerührt und versteht nicht, warum ich verletzt bin und so weiter. Und jetzt ist meine Frage, Herr Doktor, ja, wir sind fast am Ende unseres Lebens und ich fürchte wohl, dass es dann gar nichts mehr zu machen gibt. Wie sehen Sie das?
Doch, doch. Also bis zum letzten Atemzug gibt's was zu machen, ja. Und Sie haben ihn ja jetzt da wunderbar durchgetragen, Ihren Mann. Er liebt Sie sicher ganz, ganz tief, weil er genau spürt, ohne meine Frau hätte ich nie so bleiben und leben können. Das wäre nicht gegangen, ja.
Ja, ja, zeigen tut das nicht, aber wahrscheinlich spürt das, ja.
Also sicher ganz tief, ja. Und sobald, das erkennt man daran, sobald Sie mal schwächeln oder sobald Sie mal nur einen Schnupfen haben oder nicht mehr so funktionieren, wird er ganz nervös. Und schreit dann herum, jetzt da funktioniert wieder, weil ich brauche eine funktionierende Frau, weil ich kann alleine nicht leben.
Ja, ja, aber das Komische ist auch, also wenn ich große Probleme habe oder schwere gesundheitliche, dann kapselt er sich ein und ist sozusagen nicht vorhanden.
Also ja, das ist, glaube ich, Angst. Eben, also er kann da nicht eben jetzt mitleiden oder mitfühlen oder pflegen, ja, oder so. Ja. Das ist dann die nächste Stufe, dass er so überfordert ist, dass er gar nicht mehr schreit, sondern dass er dann einfach nur sagt, na, also um Gottes Willen, jetzt muss ich mich um mich kümmern, weil jetzt geht nichts mehr.
Ja, ja, ja.
Genau. Und wenn es dann wieder funktioniert, dann ist eh wieder wunderbar. Dann ist er wieder froh, dass sie Gott sei Dank wieder da sind. Aber er ist sehr schnell überfordert. Er braucht nach wie vor ganz viel Unterstützung. Und ich sage immer, man muss ihn heil lieben. Und wenn man ihn dann so in die Liebe Gottes hineingetaucht hat, dann hat er genug Kraft, um sich zu öffnen. Und das kann sein, dass es erst dann wirklich im Sterben ist, ja. Aber das ist oft so, dass dann ein längerer Sterbeprozess ist, wo es dann genau dann um die Dinge geht, die er dann aufarbeitet. Und dann ist er total entspannt, wenn er das dann einmal aussprechen kann, ja, dass er eben ein Leben lang unmöglich war und ein Leben lang herumgeschrien hat und ein Leben lang lieblos war. Das belastet ihn selber, nur weiß er keinen Ausweg.
Da darf ich da kurz einfügen. Bitte. Also mein größter Kummer ist, dass ich, seit wir einander haben, ich versuche, ihn zu Jesus zu führen, überhaupt Gott anzuerkennen. Und das lehnt er einfach ab. Er sagt, predig nicht und was weiß ich. Und er schimpft auch darauf, dass ich mich so zur Kirche hingezogen fühle. Da hat er das Gefühl, nichts zu gelten und nur der Priester gilt was. Und das ist mein größter Kummer, dass es mir immer noch nicht gelungen ist, eben nur ein bisschen was zu sagen von der Liebe Gottes und von seinem Verzeihen.
Also da kann ich Sie ganz beruhigen, es ist Ihnen ganz viel gelungen, er hat das alles abgespeichert und im Ernstfall ruft er dann alles ab und im Ernstfall ist er dann plötzlich ein gläubiger Mensch, garantiere ich Ihnen, ja?
Oh mein Gott, das wünsche ich mir, ja.
Ja, wirklich, weil er ist, nur weil er jetzt dann noch so stark und eben so auf sich selbst bezogen Psychologen ist, braucht er das nicht, weil das bedeutet ja eine Änderung von seinem gesamten Verhalten.
Natürlich,
und das
ja.
beschämt ihn dann, weil dann müsste er zugeben, dass er bisher nicht recht gehabt hat. Ja.
Ja.
Aber wenn er es jetzt schon früher schafft, ist natürlich großartig. Wenn er, und wenn er es erst im Sterben schafft, der dann schafft es erst im Sterben. Aber im Sterbeprozess wird er es ziemlich sicher schaffen. Ganz viele Narzissten, die ein ganzes Leben lang durchgebissen haben, ja, werden dann eben im Sterben ganz verständnisvoll und alles, was man ihnen gesagt hat, haben die wie abgespeichert. Ja, habe ich schon öfters im Sterbeprozess erlebt. Ich habe viele Sterbebegleitungen gemacht, auch mit Narzissten. Ja. Und die werden dann ganz, ganz ruhig und ganz entspannt und beichten wie ein Lamm. Ja, also nicht bei mir natürlich, sondern beim Priester. Aber die haben dann gesagt, so, jetzt habe ich das alles von den letzten 70 Jahren und so oder 80 Jahren gebeichert und jetzt brauche ich das nicht mehr. Also ja, dann können sie loslassen. Ja, ist natürlich, dass sie inzwischen unglaublich viel mitgemacht haben und einen starken Weg der Heiligkeit gegangen sind, das alles auszuhalten, ist ja was Zweites. Ja, aber das ist quasi das, was Gott ihnen zugemutet hat. Ja, aber,
ja, er hat aber, mich auch gestärkt auf dem Weg.
Genau, sagen, ja. Gott sei Dank. Also deshalb ja. da auch wirklich dabei bleiben, auch wenn er schimpft und sagt, jetzt gehst du wieder in die Kirchen. Er meint es gar nicht so, weil er nimmt das sehr wohl auf. Er nimmt, und wenn sie was von Gott erzählen, sagt er zwar vielleicht was Negatives, aber er nimmt es im Herzen auf wie ein trockener Schwamm. Nur gibt es halt wieder mal nicht zu, leider. Das ist eben der Schmerz, ja.
Ja, und da möchte ich noch fragen, ob also im Sterbeprozess braucht er da mich als sozusagen als
immer.
Hilfe oder macht das
er
Gott
braucht sie immer.
Auch ohne er meine sie. Hilfe. Er kann auch sein, dass ich nicht immer. Dabei bin. Oder dass ich
also ich meine, Gott hat immer 1000 Wege, ja. Aber grundsätzlich, er ist so gewöhnt an sie, er ist so dankbar, dass er sie hat, obwohl er es nicht ausdrücken kann, bin ich hundertprozentig überzeugt, dass er sie gerade im Sterben natürlich auch braucht und da wird er dann erst wirklich offen. Und dann werden sie wahrscheinlich erst im Sterben viel Antwort kriegen und wie soll ich sagen, ein spätes Danke, ja.
Das wäre sehr schön, auf das kommt es mir gar nicht so an, es ist mir wichtig, dass er gerettet ist.
Ja, aber das ist ziemlich sicher, weil er ja, wie soll ich sagen, er kommt aus seiner Haut so schwer raus. Er wird
ja,
eh gern
nicht,
raus
ja.
und kann so schwer raus. Ja, das ist sein Dilemma und er kann sich schon anrühren lassen, aber wie die erste Hörerin gesagt hat, die Freiheit verhindert bei ihm ein Stück, dass er sich demütigt und klein macht und runtersteigt ja. von seinem Ross ja. oder halt aus seiner Röhre rausklettert. Das macht er dann erst am Schluss. Aber fast alle, ich habe ganz viele auch begleitet im Sterben, fast alle machen es am Schluss. Und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, dass man denkt, warum nicht 50 Jahre früher, warum nicht 70 Jahre früher. Ist ein Geheimnis, ja. Aber also die Angst sitzt oft so tief drinnen, dass er sich demütigt und das schämt sich so sehr, dass er das halt erst am Schluss schafft. Aber ja, am Schluss schafft er es dann mit überraschender Lockerheit. Ja,
ja, Gott gebe. Ich will nur vielleicht als Beispiel anführen, da habe ich erst begonnen zu begreifen, was los ist mit ihm. Da war ich eine Woche in Medjugorje. Und da war er ja immer vorher schon böse, weil er das gar nicht begriffen hat.
Ja.
Und wie ich heimgekommen bin, war er so aggressiv und so schlimm und hat dann zu mir gesagt, das habe ich nicht geglaubt, dass du mir das antust.
Mhm.
Ich gesagt, genau. Was heißt das? Was heißt das? Na, heute weiß ich's. Ja, da habe ich etwas ihm vorgezogen, was mir wichtiger war und das war oft der Grund, warum er so gegen meinen Glauben arbeitet.
Ja, und trotzdem
nicht
im Herzen.
Ist, überhaupt nicht. Ich tue nur, was
andere
Leute auch tun.
Genau. Aber ich verspreche Ihnen, im Herzen würde er gerne nach Medjugorje fahren und er nimmt das alles auf, was Sie ihm sagen von Medjugorje, nur kann er es noch nicht wertschätzen und noch nicht würdigen.
Das
kommt erst.
Ja. Na, ich danke, das war für mich eine Erleichterung, dieses Gespräch. Ja.
Gerne. Viel, viel Segen und Kraft
danke.
Auch für Ihren Mann.
Danke, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Nun darf ich die nächste Anruferin in die Leitung nehmen. Johanna aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Also ich habe mich, also muss ich ehrlich sagen, über diesen Vortrag sehr gefreut, das zu hören, diese Bestätigung auch. Und ich meine, ich weiß eh schon lange, was in meiner Familie immer los war. Also ich komme aus einer total narzisstischen Familie von der Mutter her.
Ja.
Und das ist das zerstörerische Potenzial, das ich mitbekommen habe, also die das über Generationen praktisch weitergegeben hat, auch dieses System, kann man sagen, also von der, auf die Schwester auf meine Neffen. Und es geht halt, es ist so, wie wenn sich diese Leute, diese Menschen sowas schaffen wie ein Erbe, Und es ist so zerstörerisch, dass ich das gar nicht beschreiben kann in kurzen Worten. Deswegen lasse ich
es auch. Ja, das sind so Verhaltensweitergaben, ja? Das ja, Verhalten wird weitergegeben.
Absolut. Und das ist halt dann in den Generationen, dass ich dann jetzt so weit bin, dass ich sage, ich lasse es so, wie es ist. Weil es ist auch auf meine Kinder übergegangen, diese Zerstörung, in diese Beziehungskeile getrieben worden, dass ich zu meinen eigenen Kindern keine Beziehung mehr habe, wo Geld und Macht und eben Ansehen eine große Rolle spielen in diesem System. Und ich muss sagen, also im Endeffekt kann ich nur sagen, dass ich immer ausgeschlossen war, das war mein Glück. Ja, muss ich ehrlich sagen, dass ich dann nicht mit in dieses System, dass ich lieben kann. Sonst hätte ich nicht lieben können. In diesem System kann man nicht lieben. Es gibt kein Mitgefühl, kein Mitleid, keine Emotion, und das wurde mir dadurch erspart, dass ich daran gescheitert bin, bin aber auch zerstört worden dadurch, ja, weil ich mir nicht auskenne, schon noch nie, es ist so kalt warm, man wird abgedreht, so wie es halt gerade passt, und ausgeschlossen, also das war meins, und deswegen war ich auch in Therapien und habe auch selbst viele Ängste gehabt und das alles, ne? Aber ja. Das Kind beim Namen zu nehmen, war der Narzissmus meiner Mutter. Und ja. Das ist ja gestorben, aber es hat sich nichts geändert und ich lasse es jetzt so, wie es ist. Also es ist schnell überraschend gestorben und hat war kurz vorher ein bisschen krank und hat aber alles wieder so regeln können, dass alles so bleibt. Also es ist immer alles geregelt, so wie sie
Wie sie es haben wollte, genau.
Und alle haben mitgespielt, außer ich, ja. Glück gehabt, dass ich ausgeschlossen war und das dann geschaut habe auch irgendwann einmal. Aber ich habe auch keine Frage und gar nichts.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Also das, was Sie ansprechen, es gibt so ein narzisstisches System, das sich gegenseitig am Laufen hält. Auch in Organisationen, in Firmen gibt es das, ja, oder in Parteien und so, ja, wo dann man sich gegenseitig dann hochlobt, obwohl man sich gegenseitig gar nicht mag und so, ja. Also das gibt's alles, ja, das stimmt. Und deshalb ist schön, wenn einer da draußen ist, der ist dann zwar, gehört nicht dazu, aber ist dafür freier, ja.
Ich sehe mich auch als Freigeist. Obwohl ich leide darunter natürlich, weil ich ja auch keine Beziehung erlebt habe, keine Liebe erlebt und gar nichts. Ich habe zwar eine glückliche Ehe, aber das ist halt dann, weil ich anders sozusagen gepolt bin, ne? Weil ich draußen war aus diesem System. Ja? Aber trotzdem, ich leide trotzdem darunter, weil meine Kinder in diesem System sind und alle da drinnen sind. Also sie hat es so geschafft mit Geld auch.
Also man kann mal eine Messe lesen lassen, um Befreiung von diesen ganzen Familienverstrickungen, ja, für alle.
Ja, das mache ich auch. Also ich mache das regelmäßig. Also ich bin da ich versuche alles und manchmal gebe ich auch auf und denke mir, hau einen Hut drauf, ich pfeife drauf und so, und dann werde ich wieder traurig und dann denke ich mir, dann lass halt doch wieder mal ein Messe lesen oder bittet man doch wieder. Das ist auch bei mir so ein Hin und Her irgendwie, weil man denkt, was er zerstört, ist angerichtet, fertig. Sie stehen auch dauernd vor Gericht.
Nein, das ist im Gott sei Dank nicht. Jedes Verhalten, das man sich angelernt hat oder angewöhnt hat, kann man sich auch wieder abgewöhnen. Und sei es auch das noch so egoistische Verhalten. Ich muss nur erkennen, dass eben Geld und Macht mich nicht weiterführt. Ja,
Also ich habe es erkannt, aber wie soll ich sagen? Also ich, und darum sage ich oft, manchmal sage ich, wenn ich das so höre, also da gibt es Hoffnung, das ist doch gut und schön, aber Distanz ist manchmal gescheit und gesünder.
Klar. Na sicher, am Anfang schon noch. Aber zum Beispiel, wenn Ihre Kinder erkennen, dass Geld und Macht nicht alles ist, ja, und dass sie andere Werte auch suchen,
warum nicht?
Kann gut sein, dass das auch Gott schenkt. Ja.
Vielleicht kommt es auch noch. Also meine Mutter ist das voriges Jahr gestorben. Das ist der Geist noch. Das habe ich nicht erwartet, dass der Geist dass das so hängen bleibt. Ja. Du glaubst, wenn sie tot ist, dann wird alles gut. Und sie hat auch zu mir mal gesagt,
dass
es ist ein eingelerntes Verhalten.
Genau, und das eingelernte Verhalten muss einmal jetzt relativiert werden, und das braucht halt oft Jahre. Ja. Aber trotzdem weiter dafür beten und sie gehen da auch ihren Weg in dieser Freiheit und in dieser Bereitschaft, Liebe anzubieten, Beziehung anzubieten, auch zu ihren Kindern. Das kommt schon. Und das Wichtige ist, dass man diesem ganzen narzisstischen System nichts vorwirft. Weil wenn ich sage, ihr seid ja alle unmöglich und ihr seid ja alle schlecht und verdorben, na dann werden sich die nicht öffnen, ja. Sondern die brauchen da mal ganz viel Liebe, dass sie mal rauskommen aus ihrer Ecke, ja.
Ja, ja. Nein, mit Vorwürfen kann man eh nicht, weiß ich eh, also das lasse ich eh bleiben, obwohl man manchmal dann noch nicht, aber ja. Weil es ist halt so, es ist halt ihr System gewesen. Es war einfach nur eine Person, die alles zerstört hat, kann man sagen. Mhm. Und wo man dann die Scherben jetzt praktisch aufklappen muss irgendwie, ne? Aber gut. Wie gesagt, ich bin auch schwach, also ich bin da zu schwach.
Ja. Danke, Frau Johanna.
Dankeschön, Frau Johanna. Ja. Ich möchte nun auch noch anderen Hörern die Möglichkeit geben. Die nächste Anruferin ist eine Hörerin aus Salzburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, bitte sehr.
Das war jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen zu lang. Dann nehme
mal anrufen, bitte.
Genau, dann nehme ich Frau Maria aus Wien in die Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte mich nur auf die Hörerin, auf die vorletzte Hörerin beziehen, die Angst gehabt hat, dass sich ihr Mann nicht zu Gott hinwendet in der Sterbestunde. Mhm. Ich habe auch so einen Mann gehabt, der ist leider vor 4 Jahren an Krebs gestorben. Der hat sehr viel mitgemacht, also die ganze Familie hat viel mitgemacht. Mhm. Und er war nicht sehr, also er war nicht begeistert oder auch nicht abgeneigt, aber es war ihm Gott wurscht. Mhm. Und das hat mich gestört. Ich meine, ich bin 40 Jahre beim Kirchenchor. Vielleicht hat er einiges mitgekriegt durch mich. Er war zwar dann schon in Kirche, wenn ich gesungen habe, also das hat ihn dann schon interessiert. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, weil er ist auch zu einem Psychologen gegangen, sage ich, du, ich weiß nicht, ob es nicht gescheiter ist, du gehst zu einem Priester, der kann auch mit dir reden und die Kommunion hätte er auch. Mhm. Ich bin da so ein bisschen so von hinten herumgekommen und er hat gesagt, ruf ja keinen Pfarrer an. Er hat zu mir gesagt, wenn es so weit ist, dann würde ich das sagen.
Siehst du das? Ja, genau.
Okay, und eine Woche später, das war ungefähr eine Woche vor seinem Tod, hat er zu mir gesagt, wenn du willst, kannst du den Pfarrer rufen.
Siehst du das? Der hat alles genau gewusst, ja? Genau.
Ja, der hat alles genau gewusst. Mhm. Und ich habe ihm auch erzählt, weil das war ein neuer Pfarrer. Und da haben wir gehört, der ist sehr psychologisch und sehr einfühlsam und so weiter. Und das hat ihm irgendwie, hat gewirkt auf ihn wahrscheinlich. Und der ist dann gekommen, wir sind dann vom Zimmer rausgegangen. Und er hat gesagt, das hat mich dann getröstet, auch der Priester, es ist alles bestens. Weil man muss wirklich sagen, er hat ein Lotterleben geführt. Und ich habe viel mitgemacht auch mit ihm. Aber ich habe auch gespürt, mein Mann hat im Grunde genommen eine Seele wie Butter. Er war eigentlich ein schwacher Mensch. Der hat nicht nachsagen können. Mhm. Das war halt sein Verhängnis.
Und eben, diese Selbstunsicherheit dahinter, ja? Das ist ja spannend. Ja,
ja, ja, aber ich habe gesehen, also auch bei meinen Kindern, wie er die Kinder behandelt. Also er war so ein guter Vater. Und das kann kein schlechter Mensch sein. Und darum, also ich hätte nie an eine Scheidung gedacht oder so irgendwas. Also,
nein, sehr spannend.
Mein
sehr
Mann
spannend.
Bewegt mich das heute alles noch. Es ist furchtbar.
Danke, Frau Maria. Und wir beten. Ja. Und ich danke Ihnen für alles das, was Sie auch immer wieder einbringen. Sie bringen immer so gute Beiträge ein. Alles Gute.
Okay, danke
schön. Bis zum nächsten Mal. Wird gut. Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Maria. Nun habe ich Anna aus Tirol in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, ganz kurz, Herr Dr. Bichler. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich nehme immer gerne zu. Folgendes. Eine Bekannte von mir hat das genauso erlebt. Der Schwiegervater hat die ganze Familie so drangsaliert und es ist gegangen bis kurz vor dem Tod. Sie hat ihn gepflegt und er hat dann eingesehen, dass er Fehler gemacht hat. Also er hat gut loslassen können und alles, nur die Sache ist so schlimm, weil es immer noch nachwirkt. Das wirkt sehr stark nach, eben bei meiner Bekannten, die psychisch sehr angegriffen ist. Und es kommt halt immer und immer wieder hoch. Und ich spüre das auch bei ihrem Mann, auch bei den Kindern ein wenig. Da habe ich weniger Möglichkeiten, mit ihnen zu reden, aber doch immer wieder spürbar, wie schlimm das gewesen ist mit dem Opa und wie schlimm das vor allem mit dem Schwiegervater war. Wie kann man der Frau helfen, da wirklich loszulassen? Ich sage dann immer wieder, schau, das ist gewesen, du hast deines getan, du hast dich gekümmert, du hast ihn gepflegt,
Aber also sie braucht einfach ein Heilungsgebet, auch Heilung der Erinnerungen. Das ist sicher für sie eine ganz tiefe Verletzung. Die hat so viel mitgemacht, die Frau, die ist immer noch im Innersten erschüttert über alles das, was sie getan hat, und dann ist nichts zurückgekommen, oder dann war so viel Schmerz und so, ja. Also die braucht wirklich einfach Tröstung von Gott, ja. Und in einem Heilungsgebet geschieht ja genau diese Tröstung von Gott, ja. Das ist so wichtig, ja. Also sagen Sie einfach, sie soll wirklich zu Heilungsseminaren gehen. Jetzt am Wochenende zum Beispiel habe ich ja die Heilung der 8 Lebensphasen bei den Seligpreisungen in Marie-Rang-Eck, von Freitag bis Sonntag. Vielleicht magst du da spontan hinkommen. Das heilt das ganze Leben, ja. Da gehen wir jeden einzelnen Lebensabschnitt durch, ja.
Und in Marie-Rang-Eck ist das.
In Marie-Rang-Eck, ja. Also ist unter seligpreisungen.org. Also ich sehe schon, bei Radio Maria auch angekündigt worden, können Sie gerne sich da noch anmelden, ja. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz schöne, also schöne Erfahrung, dass man merkt, man kann es auch loslassen, man kann es auch zurückgeben, diese ganzen schmerzlichen Erfahrungen, wo man so gekämpft hat und wo man sich denkt, das darf ja nicht wahr sein. Ja,
ja, das Problem ist jetzt nur, dass ich gerade dieses Wochenende nicht selber nicht da bin, und ich weiß nicht, ob ihr Mann da mit hat. Das ist nämlich auch so ein Schmerz gewesen, dass sie halt, ja, dieser Schwiegervater ist immer zur Messe gegangen und hat sich dann zu Hause eben so verhalten, und da hat der eigene Sohn dann immer wieder gesagt, was soll ich da noch, das ist alles so scheinheilig. Ich spüre tiefe Gläubigkeit, die ist schon da. Aber einfach hat das hat ihn so abgeschreckt, gell? Eigentlich die ganze Familie. Die Kinder, die sind schon gläubig erzogen worden von der Mutter eben, von der Bekannten, aber sie haben es dann nicht mehr annehmen können, weil er halt dann immer zur Messe gegangen ist, aber sobald er nach Hause gekommen ist, war halt dann ganz ein anderes Bild, gell? Und ich weiß nicht, wann wäre da nochmal eine Möglichkeit zu
sein? Da gibt's noch viele Möglichkeiten, ja. Also da Sie können mich ja nach der Sendung gern anrufen, dann kann ich Ihnen noch einige Sachen sagen, ja, was man noch tun kann, ja. Also auch an Veranstaltungen oder auch an Heilungsseminaren oder auch in Radio Maria gibt es ja immer wieder auch Angebote, wo auch über Radio Maria Heilungsgebete angeboten werden. Das ist auf jeden Fall ein heilsamer Prozess, ja.
Vielen, vielen Dank. Ja, das
gerne.
Machen,
ganz viel Segen Ihnen. Viel Kraft.
Dankeschön, Herr Dr. Bichler, Ihnen Dankeschön. Auch und für Ihre Arbeit. Und
danke.
Sie sind ein Segen.
Dankeschön. Wiederhören.
Danke, Frau Anna, für diesen Anruf. Und nun noch ganz kurz die letzte Anruferin, Frau Magda. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Magda.
Ja, grüß Gott. Herr Doktor, ich habe eine Frage. Ich habe eine Bekannte, nicht in Norddeutschland, und ihr Mann ist ein Narzisst. Und sie jetzt hat angeblich Alzheimer bekommen. Kann das sein, dass diese Krankheit durch ihn, weil sie hat wahnsinnig viel mitgemacht, und die Söhne, der eine wohnt nicht in demselben Stadt, der andere, na gut, er ist so, dass wer mit anderen ist, er hilft, er macht alles so, wie Sie gesagt haben, aber hinterrücks dann immer, hat sie das eigentlich austragen müssen, weil alles dann hat gestimmt und so weiter. Und kann sein, dass diese seine Krankheit eigentlich jetzt eine Auswirkung hat auf sie, wo sie eigentlich eine sehr gescheite und alles gebildete Frau, dass sie jetzt diese Alzheimer gekriegt hat. Und er fragt sie nicht.
Nein. Also das wäre zu einfach, ja. Also Alzheimer ist eine ganz komplexe Krankheit aus Ernährung, aus Überforderung, aus neurodegenerativen Veränderungen im Gehirn und aus psychischer Belastung, ja. Also es kann schon sein, dass es mitgespielt hat, aber man kann nicht sagen, weil die psychische Belastung so groß war, deshalb kriegt sie Alzheimer. Sonst hätten noch mehr Menschen Alzheimer, als es eh schon gibt, ja. Alzheimer ist eine stark fortschreitende Krankheit. Ist früher nicht so stark gegeben, hat es jetzt stärker gibt, aber es ist ziemlich sicher eine Kombination aus verschiedenen Quellen. Ja? Und da spielt die Ernährung eine ganz starke Rolle auch.
Und kann das sein, dass er fragt sie immer zu solchen Ärzten, was seine Bekannten sind, und er erzählt über sie alles. Und sie dann macht nicht einmal Mund auf, weil sie sagt, das hat keinen Sinn.
Ja, das kann schon sein, ja? Das stimmt. Also das,
klar, das Wirklichkeit sie nicht einmal diese. Ich habe mit dir gesprochen, ich habe, ja, meine schwach, aber so, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie so total daneben ist. Und da habe ich nur wissen, ob dieser Narzisst kann auch so ein, immerhin sind die 45 Jahre verheiratet.
Und natürlich, also der Narzisst kann dann auch die Frau dann sehr dominieren und ihr dreimal täglich erklären, wie dumm sie ist, und dann glaubt sie schon selber und so, dass sie dumm ist und so. Also das, ja, natürlich, ja. Das ist auch massive Manipulation und Beeinflussung und Quälerei. Das ist leider alles, ja. Aber sie braucht halt den Halt in Jesus und das Vertrauen, dass sie ihren
Weg geht. Sie ist gläubig, aber
dann soll sie es einfach wirklich weiterhin im Glauben tragen und vertrauen, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Das ist das Entscheidende. Dann lässt sie sich nicht von ihrem Mann jetzt dazu sehr verwirren oder manipulieren, weil er ist selber verzweifelt, der Mann, narzisstisch verzweifelt halt und versucht eh sein Bestes, aber das ist halt nicht das Beste für sie. Ja? Das ist dann halt immer das Dilemma. Ja? Mhm.
Ich danke Ihnen, Herr
Doktor. Alles Gute, viel Kraft und viel Segen auch für die Freundin. Gell?
Danke schön, Frau Magda. Nun darf ich noch um ein Schlusswort bitten.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Anrufe wieder. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wertvoll, dass die große Hörerfamilie dann auch so viele wichtige Ergänzungen noch beiträgt, die ich einfach halt nicht bringen konnte. Es ist wichtig, dass wir nicht aufgeben. Es ist ein großes Leiden, aber Gott liebt auch den Narzissten, ja? Weil er tut auch Gutes, muss man auch sagen, ja. Und wenn man das nicht persönlich nimmt, dass der so poltert, dass er so die anderen Menschen, die ihm nahe sind oft, ja, so ungut angreift oder so ungut herfasst, wenn man da nicht jetzt da co-abhängig das unterstützt und weiter fortführt, sondern nicht persönlich nimmt und versucht, ihn auch auf dem guten Weg zu bringen, dass Gott ihn liebt und dass er auch ruhig sein kann und nicht so sehr um sich schlagen muss, weil er Angst um sich alleine hat. Ja. Wenn das gelingt, dann ist es schon möglich, dass er schon vor den letzten Minuten seines irdischen Lebens auch freier wird und ein geheilter und befreiter Narzisst wird. Tendenzen wird es immer geben, werden wahrscheinlich bleiben, aber er ist viel besser auch wieder schneller in der Ruhe, er ist viel besser auch ansprechbar drauf, er ist kritisierbar und er ist viel liebevoller, er kann Emotionen auch ganz tief empfinden und kann ein wunderbarer Ehemann und Mann oder Ehefrau und Mutter und so werden, ja. Aber das ist ein Prozess, wo man sich auf die Demut einlassen muss. Ja, dass Ihnen das gelingt, wenn Sie sich selbst darin erkennen oder wenn Sie jemanden haben, den Sie begleiten, dass Sie ihn auch zur Demut hinführen, durch viel Liebe, durch Heillieben, das wünsche ich Ihnen und freue mich auf ein nächstes Mal, Sie wieder zu hören.
Dann sage ich Dankeschön für diese interessanten Ausführungen und genau, bis zum nächsten Mal. Das war heute der Beginn einer neuen Themenreihe über Persönlichkeitsauffälligkeiten. Dr. Reinhard Pichler hat ausgeführt zur narzisstischen Persönlichkeit. Gerne können Sie eine CD dieser Sendung bestellen, und zwar bei uns im Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder Sie schicken eine E-Mail an die Adresse cd.dienst@radiomaria.at. In den nächsten Tagen finden Sie die Sendung auch auf unserer Homepage zum Nachhören oder zum Download. Es geht weiter in dieser Themenreihe über Persönlichkeitsauffälligkeiten und zwar nächstes Monat am 10.10. wieder in der Lebenshilfe. Und hier geht es über die emotional instabile Persönlichkeit. Ich bedanke mich nun, dass Sie heute mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Irene Heher. Angst vor freiem Fall besiegen, Hoffnung tragen.
Gottes Hand. Hoffnung lässt die Flügel wachsen, Füße werden federleicht, Ballast rückt nun nicht mehr nieder, Lebensmut kehrt langsam wieder, Hoffnung hat mein Herz erreicht, sie hat mein Herz erreicht.
Hoffnung traut auf Gottes Hand.